Liebe Brüder und Schwestern, liebe Anwesende, ich möchte euch bitten, dass wir uns nochmal erheben zum Gebet und danach anschließend möchte ich bitten, dass ihr stehen bleibt zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir haben gerade gehört aus deinem Wort, dir war es ein kleines mit 7 Broten nur 4000 Männer zu speisen. Herr, wir sind da und wir hatten genügend zum Mittag zum Essen und gefühlt auch geistlich haben wir so viele Botschaften gehört, dass vielleicht einem dem anderen ist es auch sagen, sind wir nicht mehr so aufnahmefähig. Aber wir bitten, Herr, dass du uns erfrischt durch dein Wort, unsere Herzen aufnahmefähig machst, auch unsere Gedanken. Danke, dass du uns selbst begegnen möchtest. Danke, dass du hier gegenwärtig bist. Dir sei Dank, dass du, Herr, jetzt reden willst durch dein Wort und auch durch meine schwachen Worte, dass du gebrauchst, sie zur Ehre und uns zum Heil. Amen. Wir hören das Wort Gottes aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 16, Verses 8 bis 11. Wir sind erneut bei Hagar, erste Buch Mose, Kapitel 16, Verse 8 bis 11. Der Engel des Herrn sprach zu Hagar: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demüte dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Amen. Nehmt bitte Platz. Verzweiflung. Verzweiflung und Angst waren in ihren Augen zu sehen. Ihre Stimme zitterte. Fatima kam aus Afghanistan und sie dachte, sie sei in Deutschland eigentlich endlich sicher. Aber ihr Mann misshandelte sie weiterhin. Und eines Tages, als ihr Mann betrunken nach Hause kam, schlug er nicht nur sie, sondern auch die beiden Kinder. Dann, in Wut und Ärger, drohte er mit einem Messer, die Frau umzubringen. Was konnte ich dieser Frau noch raten? Wohin sollte sie noch gehen? Ich fragte dann Fatima: Wo willst du denn hin? Wohin gehen? Es ist keine philosophische Frage von wo kommen wir her und was ist der Sinn des Lebens, sondern vielmehr es ist eine ganz praktische Frage. Die Frage, die immer von Neuem auch in der Bibel gestellt wird, vielleicht anders formuliert. Die Frage kennen wir. Die Frage stellt aber immer derjenige, der schon weiß, wo er uns haben möchte. Und so stellt diese Frage Gott schon zum Adam und sagt: Adam, wo bist du denn? Dahinter ist doch die Frage: Wo willst du denn hin ohne mich? Oder die Frage, nachdem Elia schon 40 Tage und 40 Nächte unterwegs war und er sagt Gott zu ihm: Was machst du hier, Elia? Das ist ja die gleiche Frage, wie hier gestellt wird zu Hagar: Wo willst du denn hin? Und manchmal scheint Flucht die einzige Lösung zu sein. Manchmal ist es auch die einzige. Das ist ja auf jeden Fall klarzustellen und festzuhalten. Wäre Hagar nicht geflogen, wäre wahrscheinlich auch es keine Begegnung mit dem Engel gegeben. gäbe es schlichtweg nicht vielleicht. Und ich weiß nicht, wie es in den letzten zwei Tagen, in diesen Glaubenstagen, gestern und heute, wie du sie erlebt hast. Vielleicht waren es für dich auch zwei Tage Flucht. Ja, Flucht aus deinem Alltag, aus deiner alltäglichen Situation. Zwei Tage natürlich voller Begegnungen, Begegnungen mit Brüdern und Schwestern, Begegnungen mit alten Freunden. Aber Begegnung, und das hoffe ich, auch mit dem Herrn selbst, in den Gottesdiensten, durch die Beiträge, durch Lieder, im Gebet, in der Predigt, im Wort Gottes. Vielleicht hast du in diesen zwei Tagen auch eine Erweckung erlebt, eine Erweckung erfahren, eine erneute Sehnsucht nach Wort Gottes, nach Gott selbst. Oder hast du zum ersten Mal auch deine Entscheidung getroffen, ich will Jesus nachfolgen. Du hast vielleicht die ausgestreckte Hand Gottes angenommen und eingeschlagen in Buße und hast du deine Sünden bereut und sich zu Gott hingewandt und sagt, ich will zu Christus gehören, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und mag sein, dass jetzt am letzten Gottesdienst sitzt du da und sagst, und es geht dir so wie Petrus damals auf dem Berg der Verklärung. Am liebsten würdest du zum Herrn im Gebet sagen, Mensch, hier ist es gut sein. Am liebsten würdest du sagen, lass uns hier eine Hütte bauen oder Zelt aufschlagen, lass uns hier bleiben. Petrus waren noch die letzten Worte Jesu im Ohr, bevor sie auf den Berg gestiegen sind. Da hat Jesus direkt davor gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und Petrus hat es noch nicht gewusst, aber vielleicht schon vorgeahnt, was ihn da unten am Berg erwartet. Markus berichtet nachzulesen, Markus Kapitel 9, da unten waren die Jünger und die waren völlig überfordert mit der Situation, weil da war ein Jüngling besessen und sie konnten die Sache schlichtweg nicht mehr in den Griff kriegen, bis Jesus nicht da runterkam. Und so kommen wir zu der Frage, wo willst du hin? Dazu ein paar Gedanken. Und mein erster Gedanke, wir müssen festhalten, das erste, Gott sendet dich in die unveränderte Situation zurück. Gott sendet dich in die unveränderte Situation zurück. Kehre wieder um, sagt der Engel zu Hagar. Hagar war auf der Flucht Richtung Heimat, Richtung Ägypten. Sie wollte raus, einfach weg. Flucht war für sie die einfachste Lösung und die einzigste Lösung, die sie noch gesehen hat. Alles andere war schlichtweg ungerecht. Sie hatte in ihrem Bauch das Baby von Abraham, dem Glaubensvater. Von Hagar hing es doch ab, ob die Verheißung Gottes in Erfüllung geht, oder? So hat sie sich gedacht. Und so haben Sarai und Abraham damals sich gedacht. Abraham hat diese Situation zugelassen und nicht eingegriffen. Das war ja schlimm. Aber Sarah soll sich wenigstens für ihr Verhalten entschuldigen. Nichts davon spricht der Engel an. Nichts von der feministischen Befreiungstheologie ist hier zu erkennen. Nein, zurück in die Patchwork-Familie. Zurück in den harten Alltag, in die ungeklärte, ja verzwickte und schwer verwickelte Verhältnisse, wo der Abraham der Ehemann und Abrahams Ehefrau wiederum die Herrin ist. Ja, rechtsmäßig war Hagar ja jetzt Abrahams Frau. Sie hatte Abrahams Kind in ihrem Bauch. Doch im Verhältnis zu Sarai war sie immer noch die ägyptische Sklavin, die Magd. Weder Hagars Status als Magd noch Sarais Verhalten wird hier in diesem Dialog angesprochen. Dabei hat doch Sarai ihre Magd gedemütigt, nachzulesen in Vers 6 von 1. Mose 16. Das hier verwendete hebräische Wort Anna ist derselbe Begriff, der für Unterdrückung gebraucht wird, und zwar als das Volk Israel dann später von Ägypten unterdrückt wird, 2. Mose Kapitel 1. Ist das nicht bemerkenswert? Sarai unterdrückt hier eine ägyptische Macht und viele Jahre später, das Nachkommen von der ägyptischen Macht, Magd von Hagar unterdrückt das Volk Israel in Ägypten. Aber hier, in dieser Situation, wird Hagar wieder zu Sarah zurückgeschickt. Gott schickt Hagar irgendwie in eine Situation, wo er sagt, das werden wir schon hinkriegen. Nein, er fordert sie auf, sogar sich zu demütigen. Damit der zweite Gedanke, Gott fordert dich auf, dich zu demütigen. Ja, du hast richtig gehört. Das gleiche Wort wird hier verwendet, was in Vers 6 gesprochen wird, dass Sarah ihre Magd Hagar demütigte, wird hier verwendet vom Engel und er sagt, geh zurück und demütige dich. Was für ein interessantes Wortspiel im Hebräischen hier. Hagar flieht vor Sarah, weil Sarah sie demütigt und jetzt wird sie vom Engel des Herrn aufgefordert, freiwillig zurückzugehen und unter der Hand von Sarah sich zu demütigen. Die Bibelkenner denken jetzt, das Bibelwort wurde auch heute schon zitiert, aus 1. Brief Petrus, Kapitel 5, Vers 6. So demütige euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Und der eine oder andere sagt sich, ja, unter der Hand Gottes, ja, bin ich ja bereit, mich zu demütigen, aber unter der Menschenhand? Vor einem Vorarbeiter, der meine Arbeit nicht wertschätzt? Vor einer Regierung, die die Steuern einnimmt und ich davon nichts bekomme in meine Tasche? Und vielleicht sogar vor der Gemeindeleitung, die meinen treuen Dienst in der Gemeinde gar nicht beachtet? Das ist schwer. Es ist herausfordernd. Es ist schwer, demütig zu sein. Vor allem, wenn der Vorarbeiter noch vielleicht keine Ahnung hat. Vor einer Regierung, die Gesetze verabschiedet, die biblische Ethik widerspricht. Oder vor einer Gemeindeleitung, die viel zu jung und unerfahren ist in deinen Augen. Demütig sein bedeutet nicht, jedes Unrecht zu ertragen. Nein, es geht aber darum, von Gott eingesetzte Autoritäten sowohl in der Welt, aber auch als in der Gemeinde anzuerkennen und bereitwillig sich unterzuordnen. Richard Foster in einem seiner Bücher bezeichnet Unterordnung als eine geistliche Disziplin, die am meisten missbraucht wird. Und dann schreibt er in einem Buch, nichts kann Menschen so sehr in Fesseln schlagen wie die Religion. Und kein Aspekt der Religion hat die Menschen so manipuliert und mehr Zerstörung unter ihnen angerichtet als eine falsche Lehre von der Unterordnung. Jede geistliche Disziplin vermittelt eine zugeordnete Freiheit. Und welche Freiheit hat man denn bei der Unterordnung? Es ist die Fähigkeit, die schreckliche Bürde abzulegen, immer unsere eigenen Wege gehen zu müssen. Die Besessenheit von der Forderung, dass die Dinge sich nur so entwickeln dürfen, wie wir sie uns wünschen, ist eine der stärksten Fesseln unserer heutigen Gesellschaft. Manche Menschen verbringen Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre im ständigen Schmollen, weil irgendwelche Kleinigkeit nicht so lief, wie sie es wollten. Und so regen sie sich auf und werden schlichtweg nicht ruhig darüber. Und es geht manchmal in den Gemeinden nicht anders. Die meisten Streitigkeiten und Spaltungen in den Gemeinden kommen ja daher, dass die Menschen nicht die Freiheit besitzen, nachzugeben. Unterordnung befreit uns dazu, die Sache fallen zu lassen, sie zu vergessen. Offen gesagt, die meisten Dinge im Leben sind bei weitem nicht so wichtig, wie wir sie manchmal glauben. Wir bestehen oft darauf, dass eine Streitfrage behandelt wird. Wir kämpfen um das geistliche Prinzip. Und meinen, wir haben ja auch einen Anspruch und ein Recht darauf. Manche Streitigkeit ist auch berechtigt und wichtig, aber meistens nicht. Oft können wir ja einfach nicht nachgeben, weil es bedeuten würde, dass wir unseren Willen nicht durchsetzen können. Nur durch Unterordnung erreichen wir es, dass dieser Geist uns nicht mehr länger beherrscht. Nur die Unterordnung kann uns so frei machen, dass wir fähig werden, zwischen echtem Anliegen und eigentlichem Egoismus, eigensinnigem Egoismus zu unterscheiden. Zwischen echtem Anliegen und eigensinnigem Egoismus zu unterscheiden. Wenn wir nur sehen können, dass die meisten Dinge des Lebens kein Streit wert sind, werden wir sehr schnell damit fertig. Die biblische Lehre von der Unterordnung zielt vor allem auf den Geist, in dem wir anderen Menschen begegnen. Es geht nicht um die hierarchische Beziehung, sondern es geht um die innere Haltung gegenseitige Unterordnung. Wir können äußerlich das tun, was andere von uns verlangen, und innerlich doch voller Ablehnung gegen diese Menschen sein. Und das kann auch in der Gemeinde manchmal so zugehen. Es geht um die Achtung und Rücksichtnahme, die wir anderen entgegenbringen. In der Unterordnung werden wir endlich frei, anderen Menschen wertzuschätzen. In der Unterordnung werden wir frei, anderen Menschen wertzuschätzen. Sich unterzuordnen, sich zu demütigen, bedeutet auch bereit sein, Nebenrolle zu spielen. Und das wollte Hagar schlichtweg nicht. Das wollte sie nicht. Sie dachte, indem sie jetzt schwanger wurde, die Rollen werden jetzt umgetauscht. Sie wird die Herrin und Sarah wird die Magd. Dann hat sie gesagt, wahrscheinlich jetzt ist mal andersrum. Immer die zweite Geige zu spielen, ist gar nicht einfach. Im Schatten von anderen zu stehen und dort stehen zu bleiben, kann einem schon schwerfallen. Das muss man sich erst mal ausmalen. Gefühlt das 16. Kapitel von 1. Buch Mose, irgendwie passt es nicht mit rein. Lesen wir zu Hause in nächster Woche das Kapitel davor und das Kapitel danach. Kapitel 15, da bekommt Abraham von Gott die Verheißung, dass er und Sarah einen Sohn bekommen werden. Gott schließt einen Bund mit Abraham. Und Kapitel danach, Kapitel 17, bekommt Abraham von Gott ein Zeichen des Bundes, die Beschneidung. Da Hagar passt gar nicht mit rein. Alle Verheißungen sind auf Abraham und auf Abrahams Nachkommens zugeschnitten, ausgerichtet. Dort spielt eine ägyptische Magd namens Hagar keine Rolle. Und das bleibt auch so. Diese Stellung muss man demütig akzeptieren. Hagar ist aber eine Rebellin. Sie gibt sich damit nicht zufrieden. Sie will das schlichtweg nicht. Sie vor allem will sich nicht damit zufriedenstellen lassen, dass ihr Kind keine Bedeutung in der Heilsgeschichte Gottes spielen wird. Ich will eigentlich in das Geschehen von Hagar nicht zu viel hineinlesen, aber manche Ausleger sagen, Hagar hat wahrscheinlich die mahnenden Worte des Engels des Herrn nicht zu Herzen genommen und hat sich nicht wirklich im Herzen gedemütigt. Ihre rebellische Haltung hat sie ihrem Sohn Ismael weitergegeben. Und für ihre Erziehung bezahlt sie später mit ihrem Platz am Abrahams Tisch. Und da kann selbst Abraham daran nichts ändern, weil Gott selbst sich einschaltet und hat gesagt, schick die Magd weg. Und Gott käme Gott Hagar nicht zur Rettung, 1. Mose Kapitel 21, dann wäre sie und ihr eigentlich wilder Teenager Ismael verdurstet in der Wüste. Lieber Bruder, liebe Schwester, liebe Zuhörer, Gott fragt dich heute am 16. Juli 2023, wo willst du hin? Und Gott schickt dich in die unveränderte Situation zurück? Ja, Gott fordert dich sogar auf, sich zu demütigen. Mein dritter Gedanke, Gott gibt dir sein Wort. Gott schickt nicht einfach in die alte Situation hinein, er gibt Hagar zweifache Verheißung. Und zwar das erste ist eine Zusage des Wachstums, und erstens Zusage des Wachstums und zweitens die Zusage seiner göttlichen Gegenwart. Nochmal, wenn ihr eure Bibeln aufhabt, 1. Mose 16, Vers 10 und 11. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Wachstum und Gottes Gegenwart, das ist die zweifache Verheißung. Eine Magd ohne jegliche Rechte, die nicht mal den Anspruch erheben kann, dass ihr Kind auch ihr Kind ist oder wird. Das soll ja das Nachkommen von Sarah und Abraham sein. So war der Plan von beiden. Sie war nur als Leihmutter gedacht. Und hier wird ihr versprochen, dass ihr Nachkommen so groß sein wird, dass man die Menge nicht mal zählen kann. Wie oft wünschen wir uns Wachstum? Wir wünschen uns Wachstum sowohl im persönlichen, geistlichen Leben, aber auch Wachstum in unseren Gemeinden und setzen oft vieles dran, dass das geschieht. Wir wollen dann oft Umstände ändern. Manchmal ist es auch gut, gewisse Dinge zu ändern. Doch geistliches Wachstum geschieht nicht, weil wir etwas ändern, sondern wenn wir uns ändern lassen. Wenn wir Gott demütig bitten, dass er uns verändert. Dass er unseren Stolz bricht. Dabei geschieht es nicht im Rampenlicht. Im Gottes Drehbuch gibt es keine Hauptrollen, außer der einen. Und diese Hauptrolle wurde weder der Hagar noch dir oder mir zugeteilt. Wenn Gott auf das Zentrum der Welt und der Weltgeschichte schaut, dann schaut er nicht auf dich und nicht auf mich. Und da kannst du so oft auch versuchen, Selfies zu machen und dich irgendwie gut in Szene setzen. Die Hauptrolle ist für einen reserviert, der das Zentrum der Heilsgeschichte und der Weltgeschichte ist. Im Epizentrum der Heilsgeschichte steht der Herr Jesus Christus. Und zwar der für meine und deine Sünden am Kreuz sich festnageln ließ. Der gekreuzigte und auferstandene Herr. Und somit steht die erste Verheißung in einer gewissen Korrelation zu der zweiten. Der Engel verspricht Hagar durch den Namen ihres Sohnes, dass Gott sie sieht. Immer, wenn Hagar ihren Sohn gerufen hat, hat gesagt, Ismael, das war eine Erinnerung an diese Begegnung damals in der Wüste. Jeder Ruf und wenn andere auf der Straße gerufen haben, haben gesagt, Ismael, dann hat Hagar zusammengezuckt und wahrscheinlich sich daran erinnert. Jedes Mal, wenn dieser Name gefallen ist, dann war die Erinnerung, Gott schaut zu, Gott sieht dich. Der Herr hat dein Elend erhört, sagt der Engel des Herrn. Und trotzdem schickt Gott die Hagar zurück in ihr Elend. Und das soll ein barmherziger und liebevoller Gott sein. Er hätte doch irgendwie der armen Frau einen Zufluchtsort geben können, oder? Wie gerne würden wir dem Elend der Welt, manchmal dem Elend des eigenen Landes oder dem Elend der eigenen Familie, jetzt selbst dem eigenen Elend, den Rücken kehren wollen, so wie Hagar damals. Aber Gott schickt dich genau dorthin zurück, wo du hergekommen bist. Wie dichtete es Peter Strauch in einem Lied? In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu bezeugen. Gott schickt dich genau dorthin, wo das Elend ist. Dorthin, weil dort Dunkelheit ist, weil dort Licht gebraucht wird, dass du Jesus Christus dort bezeugst, in dieser Dunkelheit und in diesem Elend. Dass deine Freunde, dass deine Familie, dass deine Kollegen, dass deine Nachbarn Jesus sehen können in deinem Leben. Ja, liebe Geschwister, Hagar war auf der Flucht. Sie wollte in ihre alte Heimat, aber mitten in der Wüste wurde sie vom Engel des Herrn bei der Wasserquelle gefunden. Als Hagar dann aus dem Haus weggeschickt wird, dann irrt sie erneut in der Wüste und fand kein Wasser, bis der Herr ihr die Augen öffnete. Das war das zweite Verlassen des Hauses, 1. Mose 21. Und ich hoffe und bete, dass bei diesen Glaubenstagen deine Augen geöffnet werden. Deine Augen geöffnet werden, entweder zum ersten Mal oder erneut, dass deine Augen geöffnet werden, du sehen kannst, wo die Quelle des lebendigen Wassers ist. In unserer Begegnung fragt der Engel die Hagar: Wo willst du hin? Viele Ausleger sind sich einig, dass die Umschreibung der Erscheinung, die Umschreibung des Engels des Herrn ist eine Umschreibung für Jesus Christus, wenn er im Alten Testament auftaucht. Als dann Herr Jesus Christus leibhaftig auf dieser Erde mit seinen Jüngern unterwegs war, kam es zu einer harten Trennung. Und manche haben gesagt, das ist eine harte Rede, die er sagt. Und nach der Rede sind viele Mitläufer weggelaufen und Jesus stellt ähnliche Frage seinen Jüngern. Johannes 6 nachzulesen, da fragte die 12, wollt ihr auch weggehen? Wo wollt ihr gehen? Hin? Und dann antwortet Simon: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Petrus wusste, allein bei Jesus, dem lebendigen Wort Gottes, ist das Leben. Er ist das Leben. Durch das Wort Gottes stellte Herr Jesus Christus dir heute die Frage: Wo willst du hin? Die einzige Flucht, die sinnvoll ist, sollte nicht in die Wüste sein, sondern zu Christus hin. So lass dich heute von Gott senden. Gott sendet dich in deine unveränderte Situation. Ja, zurück in den Alltag. Dort, wo Not und Elend ist. In die schwierige Arbeitssituation. In die Schule, wo du wegen deinem Glauben ausgelacht wirst. In deine finanzielle Engpässe. In deine zerrüttelte Ehe. In deine schwierigen Verhältnisse vielleicht mit deinen Kindern, in die unheilbare Krankheit, in deine emotionale und geistige Erkrankung, ja, selbst in die Einsamkeit und Vergesslichkeit des Altseins. Gott gibt keine Wunderpille, das dich aus der schwierigen Lebenslage herausnimmt. Nein, er sieht aber das Elend. Und Gott fordert dich sogar heraus, dich zu demütigen. Frage den Herrn, überprüfe anhand der Schrift, lass dich von den Geschwistern zurechtweisen. Der Hebräerbrief schreibt ganz deutlich in Kapitel 12, jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie eine Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Nimm demütig deinen von Gott dir zugewiesenen Platz ein, bis Gott dich erhöht, wie es Petrus schreibt im 1. Petrusbrief. So demütigt nun unter der Gewalt des Herrn Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und aus Gottes feste Verheißung, nimm für den Alltag das Wort Gottes mit. Deswegen drittens, der dritte Gedanke war, Gott gibt dir sein Wort. In Gottes Wort finden wir Gottes Verheißung für Wachstum und für Gottes Gegenwart, seine Zusage. Petrus sagt auf die Frage Jesu: Wir haben geglaubt und erkannt. Dein Glaube an die Heilige Schrift muss verknüpft werden mit deiner persönlichen Erfahrung, dass Jesus Christus in deinem Leben auch dein Retter und dein Erlöser ist. Und dann wirst du erfahren, wer dich führt Schritt für Schritt in deiner Situation, in deiner Notlage, in deiner Wüste und Schwierigkeiten, wo du dich befindest. Dann wirst auch du erfahren, was Jesus seinen Jüngern zugesagt hat in Johannes 15. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. So, wo willst du hin? Als einer der Jünger Jesu nicht mehr wusste, wo es hingehen soll, da entschied er sich, in seinen alten Beruf zu gehen. Er hat gedacht, das kann ich, dazu brauche ich Jesus nicht. Er wollte das aus eigener Kraft. Das Ergebnis war was? Keine Kraft und keine Fische. Deswegen, wenn du fischen gehst, das, was auch immer du von Montag bis Freitag machst, wenn du zurückgehst an deine normale, gewohnte Situation und selbst in das Wochenende hinein, lade Jesus mit dazu ein. Wer Jesus in den Alltag mit hineinnimmt, der lädt Jesus ein. Mit ihm, Jesus teilt sein Brot an seinem Tisch. Und da bist du gut versorgt. Wo willst du hin? Wo willst du hin, wenn nachher Vater unser und der Segen gesprochen wird? Natürlich wollen wir nach Hause, ja, wir wollen heim. Lass die Sehnsucht nach dem irdischen Zuhause, die Sehnsucht nach dem ewigen Zuhause nicht übersteigen. Der Theologe und Lyriker des 19. Jahrhunderts, Karl Friedrich von Gerock, hat geschrieben in einem Gedicht, weil Gott es will, will ich mein Kreuz noch tragen, will ritterlich durch diese Welt mich schlagen, doch tief im Herzen seufze ich insgeheim, ich möchte heim. Ich möchte abschließen und von der Fatima noch erzählen. Fatima ist nicht mehr nach Hause gegangen, sie ist zu ihrem Mann nicht zurückgekehrt. Eines Tages hat mich eine Frau angerufen. Sie war Sozialarbeiterin in einem Frauenhaus. Sozialarbeiterin war verwirrt. Sie hat berichtet, dass Fatima mit ihren Kindern ins Haus gekommen war und wurde untergebracht und dann wurden ihre Personalien eingetragen. Unter Religion hat man Islam eingetragen. Die Frau kam schließlich aus Afghanistan und sie hat protestiert. Sie hat gesagt, nein, ich bin keine Muslime, ich bin Christin. Ich bin zwar noch nicht getauft, aber ich bin Christin, Sie können meinen Pastor fragen. Und dann hat sie meine Telefonnummer gegeben. In ihrem neuen Zuhause hat Fatima erzählt, dass sie Christin ist. Sie suchte eine lebendige Kirchengemeinde auf, schloss sich dort einem Taufunterricht an und hat ihn auch abgeschlossen. Ja, Fatima hat alles verloren, alles, was sie nur hatte. Doch in Jesus hat sie Leben und Erfüllung gefunden. Und bei der Taufe hat sie dann es in der Kirche auch bekannt. Fatima wusste, dass außer Jesus Christus nirgendwo sonst Ruhe gibt. Wohin sonst, außer zu Jesus Christus? Und so können wir eigentlich mit dem Text des Liedes von Thea Eichholz-Müller singen und auch sagen, Herr, wohin sollten wir gehen? Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück. So kann jeder, der den Herr Jesus Christus als seinen Herrn und seinen Retter angenommen hat, auf die Frage, wo willst du hin, getrost antworten können. Herr Jesus Christus, wohin sollte ich sonst noch gehen, außer zu dir? Mit Leib und Seele, im Leben und im Sterben gehöre ich nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus. Amen.